Lieber Gottesdienstbesucher, hier präsent oder auch aus der Übertragung, ich grüße euch alle ganz herzlich in den Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wir sind nicht nur durch die Technik heute verbunden, sondern auch durch Jesus. Als ich die Anfrage bekam über Church Tools, ob ich heute predigen kann und ich sie zusagte, kam mir der Gedanke, über was für ein Thema soll ich denn heute predigen? Und als ich mir das Datum etwas näher ansah, des heutigen Gottesdienstes, da war mir klar, dass wir heute das Abendmahl feiern. Es ist hier vorne aufgebaut, wir können es sehen. Und somit stand für mich auch das Thema fest. Wir wollen uns heute daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, was es ihm gekostet hat, wie sehr er gelitten hat. Und wie war das damals nochmal mit dem Abendmahl? Wann wurde es eingeführt? Und diese Situation wollen wir uns etwas näher vor Augen halten. Ja, die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, bevor er gefangen genommen wurde. Und wir lesen uns dazu aus Lukas 22, die Verse 7 bis 15 erstmal. Lukas 22, 7 bis 15, vielleicht noch ein paar Worte vorweg. In Jerusalem war damals zu der Zeit ziemlich viel los. Sie befanden sich nämlich in einer Vorbereitungsphase. Das Passafest, es stand kurz bevor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder Jude irgendwie in dem Vorbereitungswahn war. Essen muss organisiert werden. Vielleicht wurden Gäste eingeladen. Und so fragten auch irgendwann die Jünger Jesu, ihren Meister, wo sie denn dieses Fest durchführen wollten. Und wir lesen uns die Verse von 7 bis 15. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sagte: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sagten zu ihm: Wo sollen wir es vorbereiten? Er sagte zu ihnen: Seht, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht, und sagt zum Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es vor. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Jesus ergibt hier seinen Jüngern Petrus und Johannes einen ganz klaren Auftrag. Er sagt zu seinen Jüngern: Geht in die Stadt, dort findet ihr einen Mann, der einen Wasserkrug trägt, folgt diesem Mann und so weiter. Und anhand dieser Beschreibung haben die Jünger dann diesen Saal gefunden. Ich glaube, wir hätten es auch finden können anhand dieser Beschreibung, wirklich sehr gut beschrieben von Jesus. Und sie finden diesen Saal, mieten ihn sozusagen und bereiten dort alles vor. Mich wundert, dass sie diesen Saal noch so kurzfristig vor dem Fest bekamen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass solche großen Räume heiß begehrt waren zu der Zeit des Passafestes, dass man diese Räume gut vermieten konnte. Aber dieser Saal, dieser Raum, er wurde von Gott selbst reserviert und er war für Jesus und seinen Jüngern bestimmt. Und als die Zeit gekommen war, haben wir gelesen, versammelten sie sich dort. Es waren alle anwesend, Jesus mit seinen 12 Aposteln. Keiner von ihnen hat gefehlt. Vielleicht kennst du es, wenn du Geburtstag feierst oder irgendein Fest, es ist schwierig, alle zusammenzubekommen. Irgendwie kann irgendwie einer nie. Aber hier waren alle. alle anwesend. Und Jesus, er beginnt diesen Abend mit den Worten: Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen. Dieses Wort Sehnsucht. Ja, er hat dahin gefiebert. Er hat sich wirklich sehnsüchtig gewünscht, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu halten. Es war das letzte Abendmahl, das sie hielten gemeinsam. Ihm war es bewusst, seinen Jüngern nicht. Und die Worte, die er dort sagte, noch zum Schluss: Bevor ich leide, sie waren ernst gemeint. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Jünger etwas abgestumpft waren, was das anging. Weil Jesus hatte diese Worte in der letzten Zeit öfters gesagt. Und vielleicht haben sie sich am Anfang noch dagegen gewehrt oder ihm gut zugesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile das so ein bisschen überhörten. Weil sie waren doch da. Sie würden Jesus schon verteidigen, wenn es losgeht. Und so hält Jesus mit ihnen das Passamahl. Passa, was war das nochmal? An dem Passafest gedenken die Juden an den Auszug aus Ägypten. Die Befreiung aus der Sklaverei. Passa bedeutet im Hebräischen vorübergehen. Der Engel Gottes, er ging damals an den Häusern der Israeliten vorüber. Warum? Sie hatten nämlich ein Passalamm geschlachtet und mit dem Blut haben sie die Türpfosten angestrichen. Und der Engel Gottes, er ging an diesen Häusern vorüber. Bei den Ägyptern aber tötete er die Erstgeborenen in jedem Haus. Und daran wurde sich erinnert, das wurde gefeiert, die Verschonung der Strafe. Und so hielten sie nun das Passa und wir lesen uns die Verse 16 bis 20 aus demselbigen Kapitel. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte: Nehmt ihn und teilt ihn. Ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus erhält das Passamahl mit seinen Jüngern und macht daraus an den Abend das heilige Abendmahl. Er erklärte ihnen, was es bedeutet und wie sie es zukünftig halten sollen. Das Brot steht für seinen Leib, das er für sie hingeben wird, für uns alle heute. Das Blut ist der Wein letztendlich. Ja, das ist dieses Blut, das vergossen wurde für uns alle. Die Jünger damals haben es wahrscheinlich nicht so richtig verstanden, weil es noch nicht passiert war. Sie konnten damit vielleicht noch nicht so viel anfangen. Sie haben sich doch getroffen, um das Passafest zu feiern. Und jetzt redet Jesus von einem neuen Bund, von dem Brot, das sein Leib darstellen soll, von dem Wein, das sein Blut darstellen soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie bis hierhin eine wirklich gute Gemeinschaft gehabt haben. Es war ja schließlich ein Fest, das sie hier feierten. Und die Atmosphäre, sie war ziemlich gut, da bin ich mir sicher. Ich glaube, auch mit Jesus Gemeinschaft zu haben, es ist einfach erfüllend und macht Freude zugleich. Was gibt es Besseres? Aber es sollte etwas passieren an diesem Abend, das die Atmosphäre trüben sollte. Ja, wir kriegen hier nämlich eine Wendung und es wird unangenehm. Und wir lesen uns die weiteren Verse 21 bis 23 aus dem Kapitel 22. Doch seht, die Hand meines Verräters ist mit mir auf dem Tisch. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer von ihnen es wohl wäre, der das tun würde. Es wird hier richtig unangenehm für die Jünger auf einmal. Ihr Meister behauptet, dass einer von ihnen ein Verräter sei und ihn verraten wird. Und sie fangen an, haben wir gelesen, untereinander zu diskutieren, wer es denn sein wird oder wer es nicht ist. Stellt euch mal vor, ihr werdet auf einer Feier eingeladen und ihr hättet eine super Gemeinschaft. Und irgendwann beim Essen würde der Gastgeber aufstehen und sagen, einer von euch ist ein Verräter, hat mich verraten, hat mich im Stich gelassen. Ich glaube, die gute Gemeinschaft, sie wäre zu Ende, oder? Aber Jesus musste es sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm schwer fiel, es auszusprechen, weil er wusste, dass die gute Gemeinschaft dann vorüber sein würde. Aber es war nichts anderes als die Wahrheit. Der italienische Maler Leonardo da Vinci, Maler, Künstler, Erfinder, sucht euch etwas aus, er hat einmal ein Bild gemalt, ein Wandgemälde, in den Jahren 1494 bis 1497. Und dieses Gemälde, es trägt den Namen Das letzte Abendmahl. Und es ist an der Wand, an der Speisesaalwand des mailändischen Klosters Santa Maria delle Grazie gemalt worden. Und ich habe das Bild auch heute mitgebracht. Ich bitte die Tontechnik einmal um. Genau, vielleicht können wir auch die Lampen etwas dimmen. Hier vorne, geht das? Ja, genau. Ja, wir sehen hier Jesus in der Mitte sitzend und rechts und links von ihm seine Jünger. Und wir sehen Jesus ganz ruhig sitzend, wobei seine Jünger irgendwie in einer Diskussion verfangen sind, in kleinen Grüppchen. Da Vinci war es irgendwie wichtig, diesen Moment festzuhalten, wo Jesus zu ihnen sagte, einer von euch wird mich verraten. Da Vinci hat wohl 4 Jahre für dieses Kunstwerk gebraucht. Ein Künstler nimmt sich so seine Zeit. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. Wenn alles um uns herum schreit und keiner Zeit hat, dann kommt der Künstler und er nimmt sich einfach seine Zeit, die er braucht. So hat auch Da Vinci 4 Jahre gebraucht. Er hat wohl oft einfach nur vor dem Gemälde gesessen, in Gedanken versunken und hat gar nicht gemalt. Er hat wohl sehr lange auch für die Gesichter gebraucht, hat sie teilweise in der Stadt gesucht, die Gesichter, um sie zu kopieren. Und für das Judas-Gesicht soll er wohl am längsten gebraucht haben. Wir sehen hier eine deutliche Tiefe in diesem Bild, eine perspektivische Tiefe, die ja damals in der Kunstwelt einiges bewirkte, weil so etwas gab es noch nicht. Und die Besonderheit dieses Gemäldes ist, dass alle Linien zu einem bestimmten Punkt führen. Sie führen nämlich alle auf Jesus. Der Betrachter, sein Blick wird automatisch auf Jesus geführt. Und es ist ein wirkliches Meisterwerk, können wir heute sagen. Ist auch vom hohen Wert, dieses Gemälde. Ja. Leonardo war es wichtig, diesen Moment einmal festzuhalten. Und uns soll es vielleicht heute etwas helfen, es uns visuell etwas vielleicht besser vorstellen zu können. Wie ist es damals gewesen? So oder so ähnlich muss es gewesen sein. Danke für das Bild an die Bildtechnik. Die Lampen können wir auch wieder ein bisschen heller machen, dass man den Chor sieht. Ja, es war keine Behauptung von Jesus. Es war eine Aussage. Jesus wusste ganz genau, wen verraten wird. Wir finden es in Matthäus 26, Vers 25 auch geschrieben. Ich werde es nicht lesen. Dass Jesus es Judas bestätigt, als er ihn fragte, bin ich es? Ich weiß nicht, ob es die anderen Jünger mitbekamen, aber definitiv bestätigt Jesus es Judas, dass er es ist. Wir finden es ist auch in Lukas 22, 1 bis 6 beschrieben, dass er schon bei den Schriftgelehrten und Hohepriestern war und einen Handel mit ihnen ausgemacht hat. Er hatte es ja längst im Herzen beschlossen, seinen Meister zu verraten. Und diese 30 Silberlinge, ich glaube, es ist die berühmteste Verkaufssumme an einem Donnerstag, ja, die war er bereit, letztendlich seinen Herrn und Heiland zu verraten. Heute sind es ungefähr umgerechnet 10.000 Euro, mehr nicht. Markus schreibt in seinem Evangelium, dass Jesus gesagt hat, es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Aber wir wollen nicht den Finger erheben. Wir alle heute hier sind auch in der Lage, so etwas zu tun. Und es ging weiter an diesem Abend. Irgendwie von einer Diskussion kamen sie zur nächsten Diskussion. Und so lese ich uns die Stelle Lukas 22, die Verse 24 bis 30 weiter. Es erhoben sich auch ein Zank unter ihnen, wer von ihnen als der Größte anzusehen sei. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie und ihre Machthaber werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein und der Vornehmste wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Ihr aber seid es, die ihr in meinen Anfechtungen bei mir ausgeharrt habt. Und ich übergebe euch das Reich, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass sie an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Die Jünger, sie fangen auf einmal an, sich zu streiten, wer der Größte unter ihnen sei. Gerade eben haben sie noch das Abendmahl gehalten und jetzt streiten sie, wer der Größte unter ihnen ist. Stellt euch vor, wir würden das machen. Nach dem Abendmahl würden wir hier miteinander streiten, wer von uns der Beste ist, der Größte ist. Unvorstellbar, oder? Damals war es so. Aber Jesus, er beendet diese Diskussion sofort, indem dass er sagt oder klarstellt, dass der Größte unter ihnen der Kleinste sein soll und der Vornehmste wie der Dienende. Und er sagte ihnen auch, er wäre der Dienende unter ihnen. Und damit hat er absolut recht. Wir kennen seinen Lebenslauf, die Jünger kannten ihn auch. Und man kann es nur bestätigen, dass Jesus der Dienende war. Außerdem gibt er seinen Jüngern dann eine Verheißung. Er spricht ihnen einen gewissen Lohn aus, dass sie zu ihm gestanden haben. Und er sagte, ihr werdet mit mir in meinem Reich, an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und somit rundet er diesen Abend ab und wir finden es in den anderen Evangelien auch beschrieben, dass sie noch sangen, sie sangen ein Lied und gingen dann hinaus. Sie wollten nämlich hinauf zum Ölberg gehen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt Judas diese Gemeinschaft verlassen hat. Wir finden es nicht beschrieben. Vielleicht war es gerade dieser Moment, wo sie rausgingen, dass er sich aus dem Staub machte, um Jesus zu verraten. Jesus aber, er ging mit seinen Jüngern den Ölberg hinauf und als sie so gangen, sagte er zu ihnen, ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und die Jünger, sie widersprachen ihn natürlich, wir kennen die Geschichte. Und Petrus, er ergriff wie immer das Wort und sagte, auch wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Jesus sagte ihnen die Worte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und so kamen sie nun zu diesem Garten Gethsemane, ein öffentlicher Ort, es war kein Versteck. Nein, Jesus wählte bewusst diesen Ort, weil es war ein sehr vertrauter Ort für ihn, für seine Jünger. Und auch Judas kannte diesen Ort und Jesus wollte gefunden werden von Judas. Und er gab seinen Jüngern dort, als sie waren, in diesem Garten einen Auftrag. Sie sollten beten und wachen, dass sie nicht in Anfechtung fallen. Er selber aber ging einen Steinwurf weiter weg von ihnen, fiel auf sein Angesicht und betete. Wahrscheinlich hat sein ganzer Körper gezittert. Er betete so heftig, dass sogar ein Engel kam vom Himmel. Gott sandte einen Engel, der ihn stärkte. Es steht geschrieben, dass Jesus mit dem Tod rang und noch heftiger betete, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde und auf die Erde fiel. Solch einen Kampf hat Jesus dort durchgemacht, erlitten in diesem Garten. Und seine Jünger, sie schliefen, obwohl sie wach sein sollten. Sie schliefen und waren ihm hier wirklich keine große Hilfe. Auf sie konnte er sich hier nicht stützen. Und da kam auch schon Judas mit den Dienern und Soldaten der Hohepriester des Rates. Sie hatten Waffen dabei. Und er hatte ihnen ein Zeichen gegeben, den ich küssen werde, der ist es. Den sollt ihr gefangen nehmen. Und so verrät er seinen Meister mit einem Kuss. Und Jesus, er wusste es. Er sprach ihn an und sagt, du verrätst mich mit einem Kuss. Und der Leidensweg Jesu, er nimmt hier so richtig Fahrt an, kann man sagen. Und ich werde gleich ein paar Situationen einfach aufzählen, wo Jesus einfach nur gelitten hat. Und es wird als ob immer schlimmer und schlimmer. Er wird gefangen genommen. Er wird vor den Hohepriestern und dem Hohen Rat geschleppt, verhört. Der Gotteslästerung bezichtigt und für schuldig empfunden. Ja, und dann waren sie sich auch alle einig, dass er des Todes für schuldig ist. Sie spuckten ihm ins Angesicht und schlugen ihm mit Fäusten und er sollte weissagen, wer es war. Petrus, der sich mittlerweile rangeschlichen hatte und sich am Feuer wärmte, wurde gefragt, ob er nicht auch zu diesem gehört. Und er verleugnete seinen Herrn dreimal, bevor der Hahn krähte. Und als der Hahn krähte, da war es ihm bewusst, was er getan hatte. Ich weiß nicht, ob Jesus es gesehen hat, wie Petrus ihn verleugnete, aber den Hahn gehört, den hat er mit Sicherheit. Denn wenn so ein Hahn kräht, dann hört man das. Sie brachten Jesus am frühen Morgen nach Pilatus, der aber keine Schuld feststellen konnte und ihnen einen Handel anbot zur Feier des Tages, zur Feier des Festes. Er stellte ihnen zur Wahl den Verbrecher Barabbas oder Jesus. Wen sollte er freilassen? Das Volk es wählte den Verbrecher Barabbas. Und sie schrien, kreuzige Jesus. Jesus wird daraufhin zum Tode verurteilt. Er wird gegeißelt, mit anderen Worten, er wird einfach ausgepeitscht. Einfach war es nicht, es war heftig. Sie spuckten ihn an. Die Soldaten nahmen ihn, flochten ihn eine Dornenkrone, setzten sie ihm auf, zogen ihn einen Purpurmantel an, gaben ihm ein Rohr in die Hand und verspotteten ihn als König der Juden. Sie nahmen dieses Rohr, schlugen ihn damit auf den Kopf, auf diese Dornenkrone. Die Dornen, sie bohrten sich in die Kopfhaut ein. Das Blut, es floss heraus. Sie machten sich lustig über ihn. Sie machten ein Schauspiel daraus. Und einige aus der Volksmenge sahen zu. Und sie fanden es ganz amüsant, was da passierte. Sie trieben Jesus anschließend zur Stadt hinaus wie einen Hund, hinauf auf den Hügel Golgatha. Jesus, er war mittlerweile so schwach, dass er nicht mehr das Kreuz tragen konnte. Und hier können wir auch erkennen, er nahm keinen Gebrauch von seiner Gotteskraft. Jesus war auch ein Mensch, wie wir, mit den physischen Kräften. Oben angekommen, oder er wurde ja unterstützt. Das Kreuz musste ein Simon von Kyrene hinauftragen. Oben dann angekommen, wurde er ans Kreuz genagelt. Die Nägel durchbohrten seine Hände und Füße. Er wurde aufgerichtet und hang an diesen Nägeln. Rechts und links neben ihm zwei Verbrecher, die auch gekreuzigt wurden. Bei Jesus oben nagelten sie ein Schild, ein Holzschild, an das Kreuz: König der Juden. Die Soldaten, sie warfen das Los über seine Kleider. Die Verheißung, sie erfüllte sich. Jesus hatte am Ende nicht mal mehr ein Gewand. Sie nahmen ihn alles weg. Das Volk, die Obersten und die Soldaten verspotteten ihn. Steig doch vom Kreuz runter, wenn du kannst, wenn du Christus bist. Selbst einer der Übeltäter, der mit ihm gekreuzigt wurde, fing an zu lästern über Jesus. Jesus, er wird von seinem Vater verlassen, weil er die Sünden der Welt trägt und Gott nicht da sein kann, wo die Sünde ist. Gott kann nicht da sein, wo Sünde ist, lieber Zuhörer. Damals nicht, bei Jesus nicht und auch bei uns heute nicht. Wenn wir Sünde im Herzen haben und sie nicht bekennen vor Gott, wird er uns verlassen. Er wird nicht mehr bei uns im Herzen sein. Das muss der absolute Höhepunkt der Schmerzen Jesu gewesen sein. Als sein Vater ihn verließ, das kannte er nicht. Getrennt von seinem Vater zu sein, das war für ihn völlig neu. Dort im Garten Gethsemane hat er sich noch stärken lassen und Kraft geschöpft für dies alles, was ihm erwarten sollte. Aber als sein Vater ihn verließ, schrie er: Eli, Eli, lami sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So starb unser Jesus am Kreuz, allein, misshandelt, verachtet, verspottet, aber auch unschuldig, stellvertretend für uns, für dich und für mich, lieber Zuhörer, für unsere Sünden. Jesus, er hätte ja nur ein Wort sagen brauchen und Legionen von Engeln wären gekommen und hätten dem Ganze ein Ende bereitet. Aber er tat es nicht. Er war gehorsam. Nicht wie ich will, sondern wie dein Wille geschehe. Das waren seine Worte, die er zu seinem Vater sagte. Dein Wille geschehe. Und er hielt es aus, für dich und für mich. Es war der einzige Weg, um uns die Rettung zu bewirken, um uns diese Rettung zu geben, die Vergebung der Sünden. Lieber Zuhörer, das tat Jesus für dich und für mich. Und daran wollen wir heute gedenken, wenn wir das Abendmahl halten. Wir wollen uns daran zurückerinnern, wie viel es Jesus gekostet hat. Wie hoch dieser Preis war, den Jesus bezahlt hat für uns. Und ich rufe dich auf, wirklich daran zu denken und ihm zu danken, wenn wir das Abendmahl halten werden. Amen.